Wir müssen weg von Wunschdenken und Naivität wieder mehr hin zu Pragmatismus und zur Rationalität. Wir haben uns da so ein bisschen in den letzten Jahren in die eigene Tasche gelogen.
Hi, mein Name ist Salwa Humsi und ihr hört Unterwegs mit. Mein heutiger Gast ist der Kabarettist und Autor Vince Ebert, den ich heute ein Stück auf seiner Fahrt von Hamburg nach Sylt begleite. Da hat er nämlich heute Abend einen Auftritt. In Sylt. Könnte also schlimmer sein. Vince Ebert hat ursprünglich Physik studiert und hat dann kurz als Unternehmensberater für die dunkle Seite der Macht gearbeitet, bis ihm klar wurde, dass er seine drei Leidenschaften ja eigentlich auch ganz gut kombinieren kann. Und zwar unterhaltsames Erklären, eine Leidenschaft für Wissenschaft und eine Leidenschaft für Comedy auf der Bühne. Sein aktuelles Buch Lichtblick statt Blackout ist fast schon prophetisch, kann man sagen, denn Vince Ebert hat schon früh erkannt, dass wir im Hinblick auf Klimaschutz und Energiewende seiner Meinung nach oft aus richtigen Gründen das Falsche tun. Außerdem hat er auch ein paar Geheimtipps auf Lager, und zwar wo man während der Frankfurter Buchmesse die richtig guten Partys findet und was er von Steve Jobs gelernt hat. Hallo Vince Ebert.
Ja, hallo, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Wir haben uns gerade beide gemeinsam am Hamburg Hauptbahnhof getroffen. Mhm. Du kommst von wo gerade?
Also ich habe gestern und vorgestern Hamburg gespielt, mein Programm Make Science Great Again. Mhm. Und wir fahren jetzt nach Sylt.
Ja, ganz besonders.
Genau, und da spiele ich einen Abend im Meerkabarett. Auf Sylt. Muss ja auf Sylt sagen.
Nicht obendrauf.
Ja.
Ich komme aus Berlin, und das ist wirklich eine Fahrt, da freue ich mich drauf.
Ja.
Weil das mal eine andere Strecke ist. Es ist aber schade, weil ich es natürlich nicht schaffe, mit dir nach Sylt zu fahren, weil irgendwann muss ich wieder nach Berlin. Aber das ist natürlich beneidenswert, kann ich mir vorstellen, auch für andere Kabarettisten oder Musiker oder wer auch immer, wer durch Deutschland tut, in Sylt mal zu spielen.
Ja. Also ich mache das schon seit bestimmt, das ist jetzt 6. oder 7. Mal. Mhm. Meistens richtig im Sommer. Da ist es natürlich, wenn es knacke heiß ist und die Insel halt richtig voll ist. Mhm. Ist Meerkabarett halt einfach toll. Meistens hänge ich dann auch noch ein paar Tage dran, nehme meine Frau mit. Das ist super. Heute ist es wirklich nur ein Tag und morgen muss ich dann schon wieder weg.
Okay. Und wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich hätte jetzt nämlich genau gedacht, so Sylt, das ist eigentlich so ein, für mich ein bisschen Nicht-Ort im Sinne von, der lebt wirklich nur vom Tourismus. Es gibt natürlich Leute, die wohnen, leben auf Sylt, aber das kann ich mir manchmal nicht so vorstellen, wenn du weißt, was ich meine. Das ist schon dann für die Touristen, die da sind, oder?
Ja, natürlich. Okay. Ja. Aber es gibt natürlich auch viele Insulaner. Also Sylt ist ja schon so ein eigener Mikrokosmos. Mhm. Die Insel bietet schon sehr, sehr viel, und es ist eben nicht nur die Insel der Reichen und Schönen. Also da fahren halt auch ganz normal Familien hin und machen da Urlaub. Also das Klischee von Sylt ist natürlich so 80er Jahre, wo die Leute mit Shampoos und Koks sich da Partys gefeiert haben. Aber man kann es auch nett mit der Familie haben.
Und diesen Sommer haben sich ein paar Punker eingereiht. In diesem Sommer haben sich ein paar Punker eingebaut.
Ja, genau.
Vielleicht sind ja noch ein paar gestrandet. Vielleicht hast du ja ein paar
Diversity,
Leute bei deinem Programm.
Diversity nennt man das, glaube ich. Ja.
Ich weiß nicht. Ja, und du hast auf jeden Fall eine richtig volle Woche, weil du jetzt heute in Hamburg warst. Gestern mit mir nach Sylt fährst. Und dann fährst du morgen Abend wieder nach Hause, nach Wien.
Genau, nach Wien.
Und dann geht's zur Frankfurter Buchmesse.
Und dann geht's sofort zur Frankfurter Buchmesse, worauf ich mich wahnsinnig freue, aus zwei Gründen, weil natürlich jetzt, dass zum ersten Mal wieder die Buchmesse in Präsenz ist nach 3 Jahren, was auch ein bisschen stressig ist, weil da natürlich viel los ist, und natürlich, weil ich irgendwie mit meinem neuen Buch da präsent bin, Lichtblick statt Blackout, also habe da natürlich viele Termine und das freut mich sehr, weil man da natürlich, bin da auf der ARD-Lesebühne und bei der Radiokulturnacht bei der ARD, also es sind viele schöne Veranstaltungen und natürlich die Partys abends sind ganz wichtig. Und Buchhändler und Bücherleute können wirklich geil feiern.
Wirklich?
Das muss man sagen.
Also,
ja, da geht's richtig ab.
Hätte mir das jetzt anders vorgestellt.
Nein, das ist genau das Gegenteil.
Okay, also so ein Leseklub oder irgendwie sowas.
Ja, die sitzen halt das ganze Jahr über in ihren Büros und machen. Und dann haben sie mal wirklich bei der Buchmesse die Chance, so ein bisschen die Sau rauszulassen. Und das ist schon sehr, 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 sehr lustig und schon viele, viele absurde Sachen erlebt.
Oh ja. Kannst du was erzählen? Oder musst du das alles anonymisieren?
Nein, nein, nein. Also es gibt die Partys und dann gibt es dann, wenn die Party dann zu Ende ist, bei manchen, die fahren dann so um 11 oder 11:30 auf. Mhm. Und dann gehen alle noch zum Frankfurter Hof, zum Steigenberger Hotel und treffen sich da in der Bar. Und dann sind dann halt, das geht dann halt bis nachts um 4 oder 5 teilweise. Und da habe ich, als meine erste Buchmesse, das war glaube ich, das war 2004 oder sowas, da bin ich mit meinem ersten Buch rausgekommen. Da waren dann halt so diese ganzen Kracher, die man kennt. Ich glaube, Marcel Reich-Ranitzky war da noch. Und nachts um 3 Uhr besoffen an der Bar. Und man hat ja von diesen Leuten immer so ein Bild in der Öffentlichkeit. Und ich meine, die wollen natürlich auch feiern.
Ja, natürlich. Und, also gerade die.
Genau, das ist dann schon. Roger Willemsen zum Beispiel ist leider auch schon tot. Das war auch so ein Feiertier. Also das hat schon sehr, sehr Spaß gemacht.
Okay, das ist also der Geheimtipp, wenn jetzt irgendjemand zuhört, der vielleicht gerade das erste Buch rausgebracht hat, dann muss man natürlich wissen, dass man dann zu diesem Hotel muss.
Genau, man muss
erstmal eingeführt werden in dieses Business.
Und da
genau. Geht's ab.
Da geht's richtig
ab. Da muss man mal reinluschern. Alles klar, okay. Und da freust du dich schon drauf.
Ich verstehe.
Du hast ja gesagt, du warst jetzt schon ein paar Mal in Sylt und hast da gespielt. Ja. Dann nehme ich mal an, also auch so wie du mir jetzt so deine, nur diese Woche beschrieben hast, dass du sehr viel Bahn fährst.
Ja, klar. Also ich bin, ich habe sehr lange in Frankfurt gelebt. Da war es natürlich logistisch, wenn man auf Tour ist, perfekt. Mhm. Weil Frankfurt ja so ein Hub ist, wo man überall schnell hin und wegkommt. Damals bin ich noch viel Auto gefahren, weil ich damals so viele Requisiten dabei hatte, mit Tourbegleitung, dass es natürlich in die Bahn nicht gepasst hat.
Was hattest du da für Requisiten dabei?
Ich habe, weil ich ja dieses Wissenschaftsthema habe, habe ich so einen riesengroßen Flatscreen gehabt, den ich auf der Bühne aufgebaut habe, wo ich dann irgendwelche Bilder und Schaugrafiken gezeigt habe. Und das kriegst du natürlich jetzt nicht irgendwie in ICE rein. Da sind wir sehr viel mit dem Auto gefahren, weil ich auch einen Tourbegleiter noch dabei hatte. Jetzt ist es so, ich lebe A in Wien und B, das jetzige Programm ist quasi komplett ohne Requisiten, so klassisch Stand-up mit Mikrofon, Barhocker, wie man das so in den Clubs in Amerika kennt. Und da bin ich natürlich nur mit einem kleinen Köfferchen unterwegs und da nutze ich natürlich die Bahn.
Du hast wirklich nur einen kleinen Koffer dabei und eine Tüte von einem Drogerie-Markt.
Ja, genau. Wo ich meine Bücher drin habe.
Ja, voll mit deinen Büchern.
Voll mit meinen Büchern. Ich hoffe,
sie reichen. Willst du gleich nochmal Korrektur lesen oder was genau war der Plan?
Nein, die verkaufe ich dann auf Sylt von der Bühnenkante weg.
Mit Unterschrift.
Genau. Ist übrigens ein Tipp, den mir damals Eckart von Hirschhausen gegeben hat. Ja. Du musst Bücher, wenn du die in der Show präsentierst, du musst sie in der Pause verkaufen. Weil wenn du danach Bücher verkaufst, will jeder heim, Babysitter wartet, der Zug geht noch so.
Ja.
Und das mache ich jetzt immer. Ich mache kurz vor der Pause, lese ich eine kleine Passage aus dem Buch vor und dann sage ich, okay, wenn Ihnen das gefallen hat, wenn Sie das interessant finden, ich verkaufe in der Pause von der Bühnenkante weg und unterschreibe auch auf Körperteile Ihrer Wahl.
Also ich hätte mir mal gedacht, bei Lesung, also wenn ich zu einer Lesung komme, dann finde ich den Autor oder die Autorin vielleicht schon so gut, dass ich das Buch schon habe auch.
Ja. Das passiert mittlerweile auch oft. Okay. Also ich meine, das Buch ist ja, wie gesagt, jetzt erst ein paar Wochen draußen. Ja. Aber es haben schon viele, weil es halt irgendwie so ein großer Erfolg ist, glücklicherweise. Und viele kommen dann mit ihrem Buch und wollen dann eine Signatur. Mhm. Aber viele sagen auch, ich kaufe jetzt noch 3 Stück, weil das muss irgendwie mein Nachbar
verteilt
auch
werden noch zu Hause. Ja, genau. Verstehe, okay. Weihnachten ist ja auch bald.
Eben, genau.
Hast du schon Weihnachtsgeschenke?
Nee.
Noch gar nicht?
Nee, wir machen das wirklich so, wie wir sagen das fast wie jeder.
Ja.
Wir schenken uns nichts.
Ja, und dann schenkt man, dann hat der andere trotzdem Geschenke. Genau,
und dann bin ich der Einzige, der das wirklich ernst nimmt.
Ja, natürlich. Also ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, ich will früh anfangen. Ich fange jetzt an. Ich fange jetzt mit der Liste an. Ich habe dieses Jahr keinen Bock auf Stress. Ich will dieses Jahr dieser Mensch sein, der so Mitte Dezember sich denkt, ja, ihr Loser, ihr könnt jetzt alle, ihr habt Stress und ich bin total entspannt.
Ja.
So stelle ich mir das vor. Mal gucken, ob es klappt.
Ja.
Aber Bücher kaufen ist eh immer gut und Bücher verschenken ist eh auch immer gut. Hast du eigentlich eine unterschiedliche Herangehensweise beim Schreiben für Bücher. Und gerade in dem Fall ist es ja auch ein Buch, was sehr, ein sehr ernstes Thema hat. Also ja. Du hast natürlich immer diesen kabarettistischen Zugang.
Ja.
Und verbindest das eh so, die zwei Welten, Physik, Wissenschaft und irgendwie Comedy, Kabarett. Und auf der Bühne stehen, also wie sehr unterscheidet sich das voneinander? Ist das so für dich so die zwei Charaktere ja. die, oder Alter Egos, die du dir geschaffen hast?
Man muss schon, wenn man für Bühne schreibt, muss man schon ein bisschen anders schreiben. Man muss schneller schreiben, man muss mehr auf Pointe schreiben.
Mhm.
Und im Buch kann man dann halt einen Gedanken auch mal ein bisschen länger ausformulieren und ein bisschen größer aufbauen.
Mhm.
Das Buch ist ja, du hast ja gesagt, es ist schon ein bisschen ein ernsthaftes Buch. Es geht um dieses Thema Energiepolitik. Ja. Was machen wir da? Sind diese Klimaschutzmaßnahmen, die wir alle machen, sind die überhaupt zielführend?
Ja.
Energiemangel, das sind gerade so diese Themen, die natürlich auch die Nation bewegen. Es ist ein Buch, das eigentlich mein wissenschaftlichstes ist.
Ja.
Es sind über 140 Quellenangaben. Also ich habe da wirklich sehr recherchiert. Um mir auch nicht vorwerfen zu lassen, ja, der Ebert erzählt irgendeinen Blödsinn. Und da musst du natürlich ein bisschen anders auch schreiben. Aber der Grundgedanke, dass natürlich immer ein kleiner Gag dabei ist, dass das Thema auch unterhaltsam ist, das verbindet natürlich das Buchschreiben mit den Programmen auch. Also es muss schon auch unterhaltsam sein. Und wenn ich mir jetzt mal so ein bisschen die Kritiken von Amazon durchlese, die jetzt in den letzten paar Wochen, dann schreiben die Leute fast immer, toll, dass es...
Dass du dir die Kritiken selbst durchliest.
Ja, ich lese mir das...
Das machst du, ja? Es gibt ja viele, die sagen, die machen das gar nicht.
Ja, ich weiß. Am Anfang lese ich mir es durch, weil man am Anfang ja noch kein selber so ein Gefühl hat, wie das ankommt.
Habe ich Scheiße gebaut oder nicht?
Genau. Und es freut mich sehr, weil die Leute schreiben zwei Sachen, die mir sehr am Herzen gelegen sind, als ich das Buch geschrieben habe. Das Buch ist komplett unideologisch. Es versucht die Leute nicht irgendwie... in die eine oder in die andere Seite zu ziehen. Es ist nicht missionarisch geschrieben, es ist informativ und es ist locker geschrieben. Es ist so geschrieben, dass man auch mal lachen kann, obwohl es ein ernstes Thema ist. Und es ist vor allem auch für Leute geschrieben, die sich überhaupt nicht mit diesem Thema auskennen.
Mhm.
Also mit Energieversorgung, was ist ein Stromnetz, was ist Grundlastfähigkeit, warum funktioniert das mit Wind und Sonne allein nicht so richtig. Also ich versuche die Sachen sowohl in den Büchern als auch in den Programmen runterzubrechen, dass jemand, der noch nie sich mit dieser Thematik beschäftigt hat, aber irgendwie merkt, jeder spricht gerade darüber und ich weiß eigentlich zu wenig drüber. Dem versuche ich dann was ans Herz zu legen, zu sagen, lest euch das mal durch, dann könnt ihr wenigstens ein bisschen besser einschätzen und auch euch selber eine Meinung bilden, wie ihr zu diesem Thema steht.
Ja, das muss man ja auch sagen, das ist gerade einfach das Thema.
Das ist das Thema,
Energiewende und ist natürlich auch was sehr, was jede Bürger und Bürgerin gerade für sich selbst im privaten Haushalt beschäftigt.
Ja, klar.
Und ich habe mich immer gefragt früher, wenn ich so auf Seiten wie, auf diesen Seiten, wo man für den nächsten Tag etwas bestellen kann, wo es alles Mögliche gibt, wenn ich da unterwegs war, habe ich mich immer gefragt, wenn mir so Bücher vorgeschlagen wurden, hier, dieses Buch könnte dir gefallen aufgrund deiner Bestellhistorie, bei Debatten, die gerade so vielleicht 3-4 Monate alt sind, was ich jetzt noch relativ als eine frische Debatte bezeichnen würde, dass mir dann sofort schon das perfekt passende thematische Buch dazu vorgeschlagen wurde. Und ich habe mich immer gefragt, wie passiert das? Gibt es dann Leute, die sagen, oh, das ist jetzt gerade das Thema, jetzt schreibe ich ganz schnell ein Buch. Das kann ja gar nicht so schnell gehen, dass es dann 4-5 Monate später schon rauskommt. Und bei dir ist ja das Absurde, dass man das denken könnte. Also, dass
Genau.
Februar geahnt hättest, uiuiui, das wird jetzt aber blöd mit dem Gas. Da schreibe ich mal ein Buch drüber. Du hast gerade schon gesagt, das Buch heißt Lichtblick statt Blackout. Also es trifft ja wirklich genau diesen Nerv gerade. Aber es war tatsächlich ein Zufall.
Das war...
Du hast es vor einem Jahr
Also beschäftige klar,
es war natürlich
mit diesem
klar,
Thema,
dass es ein größeres Thema wird, auch mit der Abschaffung der Atomkraftwerke in Deutschland und so, mit dieser ganzen Bewegung, die ja auch sehr alt ist, das natürlich aber trotzdem, dass du auch gerade dieses sogar Blackout im Titel ist und dass es wirklich gerade so der Finger in der Wunde ist, es ist am Ende ein Zufall gewesen.
Das war ein Zufall, also dass das genau in diese Zeit passt. Ich beschäftige mich seit 10, 15 Jahren mit dem Thema, habe auch in meinen Programmen immer wieder so kleinere Nummern drin und habe vor 10 Jahren in der Welt einen großen Essay geschrieben, nach dem Atomausstieg von Frau Merkel. Mhm. Da habe ich schon geschrieben, da kommt einiges auf uns zu, weil wir rutschen da in, wenn wir das so durchziehen, in eine Energiearmut rein. Mhm. Also wo ich im Grunde genommen die Thematik so ein bisschen vorausgenommen habe. Und das Buch habe ich begonnen, so ungefähr vor einem Jahr etwa habe ich zu schreiben begonnen. Und weil ich eben gesagt habe, naja, damals war noch Ukraine kein Thema, aber ich habe schon damals gedacht, dass unsere Stromversorgung wird so fragil werden in der nächsten Zeit, dass irgendein kleines Ereignis oder ein größeres dazu führen wird, dass wir vor einem immensen Problem stehen werden. Und dass das natürlich jetzt ein Ukraine-Krieg war, das hatte keiner voraussehen können. Aber wenn es Ukraine nicht gewesen wäre, dann wäre es vielleicht was anderes gewesen. Also das ist mir auch wichtig zu sagen, weil jeder jetzt gerne sagt, na ja, wir haben jetzt ein Stromproblem oder ein Gasproblem wegen Putin. Das stimmt natürlich, aber Putin war nicht der Auslöser. Es war eher ein Katalysator. Mhm. Und die Dinge, die Fehler wurden schon lange vorher gemacht. Und deswegen.
Und es wurde ja auch lange vorher mit Nord Stream und Nord Stream 2 vorgewarnt.
Genau, also genau.
Es war ja klar, und mit wem man es da zu tun hat.
Richtig. Und also ich glaube, das Buch liegt mir wirklich am Herzen und es trifft auch einen Nerv, weil es ja jetzt keine Debatte ist, die unter Fachleuten nicht geführt worden ist, sondern die ganzen Leute, also ich bin ja in dieser wissenschafts- und ingenieurstechnischen Community sehr, sehr verbandelt und habe da ein gutes Netzwerk. Und wenn man sich halt mit Leuten von der Bundesnetzagentur unterhalten hat vor ein paar Jahren, also Leute oder Kraftwerktechniker, also Leute, die wirklich an der Front sind, dann haben die das Problem auch schon lange kommen sehen. Die wurden halt nur nicht so gehört. Jetzt kommt das halt massiv in die Öffentlichkeit und deswegen, um es mal zynisch zu sagen, ich bin ja natürlich jetzt Kriegsgewinner, also weil ich mit diesem Buch natürlich genau den Nerv treffe. Mir wäre es lieber, es wäre umgekehrt, wir hätten eine bessere Energieversorgung und das Buch würde sich nicht so gut verkaufen, aber so ist es halt.
Wir sind jetzt schon voll im Thema, ich würde sagen, lass uns noch kurz da bleiben, aber ich will auf jeden Fall auch nochmal mit dir über Comedy sprechen.
Absolut,
Aber lass uns da kurz mal bleiben, weil wir jetzt so viel über das Buch geredet haben, dass wir auch nochmal in die Tiefe gehen, worum es wirklich konkret geht, weil deine These ist so ein bisschen, dass du sagst, zur Energiewende tun, ob wir möglicherweise diese Frage stellst, aus den richtigen Gründen das Falsche tun. Ja. Und ob eine Anpassung an die Klimaveränderung nicht zielführender wäre, als der Versuch, genau diese zu verhindern. Ja. Das klingt jetzt vielleicht erstmal kompliziert. Magst du das mal erklären?
Ja.
Wie meinst du das? Also wie wir tun aus den richtigen Gründen das Falsche?
Dass wir natürlich irgendwie Klimaschutz machen sollten oder müssen, dass der Klimawandel an uns vor Probleme stellen wird in der Zukunft, das ist ja unbestritten. Da bin ich viel zu sehr Physiker und Naturwissenschaftler, dass ich da irgendwie einen Zweifel oder sowas habe. Also das so. Aber es ist halt nun mal so, dass wir die Energiewende in Deutschland, jetzt mal lokal gesehen, dass die halt so, wie sie aufgebaut ist, einfach nicht funktioniert. Weil diese Idee, nur von Wind und Sonne und ein bisschen Wasserkraft eine Industrienation versorgen zu können, das funktioniert halt in dem Fall nicht, weil Wind und Sonne halt nur dann Energie liefert, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Und wir haben in Deutschland nur maximal Speichermöglichkeiten, Strom zu speichern für so wind- und sonnenarme Tage für 40 Minuten. Wir haben in Form von Pumpspeicherkraftwerken. Also wir haben 40 Gigawattstunden Speichermöglichkeiten mit Pumpspeicherkraftwerken. Und das zeigt irgendwie, dass wir da ein Problem haben, wenn wir sogenannte grundlastfähige Kraftwerke abschalten.
Also die AKWs zum Beispiel.
Die dieses Jahr grundlastfähige sind Kohle, Kernkraft und Gas.
Ja.
Und die banale Wahrheit ist, wenn wir Kernkraftwerke abschalten, müssen wir an Wind- und Sonnenabendtagen Kohlekraftwerke unter Volllast laufen lassen, was gerade auch so ein bisschen passiert. Wenn wir beides nicht wollen, brauchen wir Gaskraftwerke, die wir in der Form nicht haben. Und Gas ist gerade auch ein Problem. Das heißt also, wir rutschen da aus guten Gründen, also wir wollten was Gutes, aber wir müssen uns eben auch mit der Realität auseinandersetzen. Nein, danke, wir haben alles. Ja. Also wir müssen uns da auch mit der Realität, das Buch ist im Grunde genommen ein Weckruf zu sagen, wir müssen weg von Wunschdenken und Naivität wieder mehr hin zu Pragmatismus und zu Rationalität. Ja, wir haben uns da so ein bisschen in den letzten Jahren in die eigene Tasche gelogen.
Was ja auch total interessant ist, dieses ganze AKW-Thema und die Atomkraft-Nein-Danke-Bewegung ist ja super stark auch in Deutschland verwurzelt und wird auch sehr stark mit Deutschland assoziiert, auch wenn man Europa und international guckt. Weil wenn man auf die anderen Länder in Europa schaut, dann setzen die schon lange, auch was den Klimawandel betrifft, auf Atomkraft.
Ja, ja.
Und wie erklärst du dir das, dass das gerade in Deutschland auch so eine emotionalisierte Bewegung ist?
Also Deutschland ist eigentlich die einzige Industrienation, in der das Thema so emotional behandelt wird. Also natürlich gibt es auch in Frankreich eine Anti-AKW-Bewegung und in Amerika, aber das ist nie so kriegsentscheidend. Also das ist nie so emotional geführt und vor allem so mächtig.
Aber woran liegt das?
Es ist, ich weiß es nicht.
Wenn ja auch Leute zu dir kommen, kann ich mir vorstellen.
Es ist im Buch so ein bisschen beschrieben. Also es ist natürlich, wir Deutschen sind auf der einen Seite Perfektionisten und wir sind Romantiker auf der anderen Seite. Also so 19. Jahrhundert, die Romantik, die Natur wurde beseelt. Also wir träumen schon so ein bisschen auch neben unserer Ingenieurskunst und unserer Fähigkeit, komplizierte Anlagen zu bauen, haben wir gleichzeitig auch diese Seele in der Brust, so ein bisschen zurück zur Natur. Und alles, was Technik ist, ist irgendwie dubios und böse und es muss irgendwie sauber und grün sein. Also das ist so, es ist sicherlich auch, da will ich jetzt gar kein großes Thema aufmachen, auch so dieses Thema mit unserer Vergangenheit, das natürlich irgendwie mit Atombomben und kalter Krieg, dass wir da so eine Horrorvision haben, dass unsere Erde dadurch zerstört wird. Was absurd ist, weil die modernen AKWs, man kann da gar keine Atombomben mit bauen und man kann sogar aus den Endstoffen überhaupt kein Plutonium anreichern. Aber das ist wieder ein anderes technisches Thema. Jetzt ist es so, und das ist auch so ein bisschen die Kritik, an der Klimabewegung. Es wird ja immer Follow the Science gesagt. Die sagen immer Follow the Science, wenn es um Klimawandel geht. Bin ich voll dabei. Und dann sagt der Weltklimarat, wir müssen auch Kernkraft in Erwägung ziehen, weil das ist einfach eine sehr, sehr gute Methode, emissionsarmen Strom zu produzieren.
Kannst du das vielleicht einmal erklären für alle, die sich damit noch nicht so ausführlich auseinandergesetzt haben? Warum ist es denn eine gute Methode? Also ganz emissionsfrei ist es ja
ganz
nicht.
Ganz emissionsfrei, aber es ist von allen grundlastfähigen Energieformen die emissionsfreiste oder emissionsärmste Methode.
Kannst du einmal kurz und einfach erklären, warum das so ist?
Naja, weil wenn du einen Urankern spaltest, dann wird sehr viel Energie frei, aber halt kein CO2. So, das heißt, du kannst im Grunde genommen sehr viel Energie erzeugen, ohne, wenn du Kohle verfeuerst, dann wird natürlich sehr viel CO2 frei. Bei Gas teilweise auch, nicht so viel, aber auch einigermaßen. So, das heißt also, es ist die von diesen drei großen Formen die einzige Form, die weitgehend CO2-frei.
Bis zu dem Punkt, wo das AKW steht, fertig
gebaut
ist.
Du musst natürlich ein AKW bauen, das hat natürlich, klar, aber du musst ja auch ein Windkraftrad musst du bauen und wenn du da Beton produzierst, wird da auch CO2-frei.
Das heißt, also, im gleichen Maße ist, weiß ich gerade nicht, aber...
Naja, der Bau von Windkrafträdern ist sogar, wenn du jetzt vergleichst, eine Terawattstunde Strom mit AKWs, eine Terawattstunde Strom mit Windkrafträdern, hast du natürlich bei Windkrafträdern einen wesentlich größeren Materialaufwand. Mhm. Also du brauchst ungefähr, ich habe es mal ausgerechnet, um ein Kernkraftwerk zu ersetzen, brauchst du etwa 2.000 bis 3.000 Windräder. Mhm. Und wenn du 2.000 bis 3.000 Windräder hast und den Betonbedarf hochrechnest, dann wird da natürlich auch viel CO2 verbraucht. Mhm. Aber genau, und deswegen hat der Weltklimarat eben auch gesagt, Kernenergie ist ein wichtiger Baustein, um die CO2-Emissionen runterzudrücken, weil natürlich nicht nur in Deutschland, sondern im Gegenteil, das auch weltweit, China, Indien, Pakistan, Bangladesch, die großen Schwellenländer, die jetzt so langsam aufkommen, die haben natürlich einen riesen Energiehunger. Die sind jetzt in einer Phase wie wir in der Nachkriegszeit. Also die kommen jetzt so langsam an ein Wohlstandslevel, wo sich ein Bauer zum ersten Mal dass man sich eine Reise leisten kann oder seine Kinder zur Universität schicken kann. Das heißt, die wollen natürlich an diesem Wohlstand teilhaben. Und Wohlstand bedeutet automatisch Energiebedarf. Und diesen Energiebedarf, den müssen wir natürlich irgendwie decken. Und dann, deswegen sagt der Weltklimarat auch, das ist halt mit Kernenergie ein Baustein, wo wir das machen können. Mhm. Und dieselben Leute, die bei Follow the Science dann eben sagen, ja, wir müssen der Wissenschaft folgen, sagen in dem Fall, nee, also wenn das der Welt, also wenn das jetzt uns nicht in den Kram passt, dann wollen wir diese Science wollen wir nicht. Und das ist so ein bisschen diese Doppelmoral.
Ja, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen sehr zugespitzt. Also dieses, klar, das passt uns da jetzt so nicht in den Kram.
Genau.
Also genau wie du gesagt hast, das hat ja auch eine Historie, warum, klar, das gerade in Deutschland so emotionalisiert ist.
Total.
Und es gibt ja auch viele Gründe, die gleichzeitig
natürlich
auch dagegen sprechen.
Also, genau, es ist auch ein Buch, wo ich sage, es gibt gute Gründe auch dagegen zu sein, mhm, und ich bin auch keiner, der sagt, du musst da dafür sein, aber muss halt irgendwie das Abwägen von Chancen und Risiken, ist es meiner Meinung nach so, dass uns da nichts anderes eigentlich übrig bleibt. Also jetzt vielleicht wir in Deutschland können das irgendwie noch anders hinkriegen, die wohlhabenden Länder, aber wenn man den Blick nach außen wirft und sagt, wie wollen die großen Schwellenländer ihren Energiehunger stillen? Und wie kriegen wir die weg?
Ich finde, das fängt auch bei so kleinen Sachen an. Also jetzt mal unabhängig davon, wenn man sich den CO2-Verbrauch weltweit anschaut und sieht, wie klein immer noch der Anteil von Deutschland ist. Was es nicht irrelevant macht, hier zu sagen, wir müssen schnell was ändern. Aber natürlich ist es, wenn wir jetzt sagen, wir sind bis 230 oder bis sonst wann auf einer neutralen Ebene, dann ist es immer noch sehr ernüchternd, wenn man schaut, wenn man es irgendwie mit Ländern wie China oder USA oder sonst was vergleicht.
Also deswegen
und ich finde, das fängt bei so kleinen Sachen an, was wahrscheinlich jeder auch kennt aus dem Urlaub, ohne sich da jetzt so in die Tiefe auseinanderzusetzen, wenn man mal in ein anderes Land in Europa fährt und sieht, wie viel Plastikverbrauch da zum Beispiel ist, dass der Müll nicht getrennt wird. Da hat man schon das Gefühl, dass wir hier in Deutschland eigentlich relativ weit schon sind und dass es ja auch schon lange etabliert ist, so Sachen wie ein Pfandsystem. Das klingt alles so banal. Und da merkt man, boah, okay, krass, das ist ein richtiger Reality-Check. Und mit diesem Blick nochmal, das ist ja auch eine Frage, die du in dem Buch stellst, was passiert eigentlich, wenn wir dieses Paris-Ziel, 1,5 Grad, 2 Grad, wenn wir das nicht einhalten können?
Ja.
Was passiert denn dann?
Wir werden es nicht einhalten können. Also das ist jetzt nicht meine These, sondern ich habe mich da sehr lange auch mit dem Direktor vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg unterhalten, einer der Leitautoren vom Weltklimarat, der hat gesagt, wir werden die Ziele wahrscheinlich reißen, ziemlich sicher. Das heißt, wir können natürlich versuchen, klimaneutrale Technologien zu entwickeln, was auch Sinn macht, aber wir müssen uns massiv mit Anpassungsmaßnahmen beschäftigen, weil du musst davon ausgehen, wenn du alles Geld, das du hast, in einen Klimaschutz steckst, der versucht, mit allen Mitteln die CO2-Emissionen zu reduzieren, aber das ist eben schwer möglich, dann hast du dieses Geld nicht zur Verfügung, um zum Beispiel Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen. Das heißt, wir brauchen da eine Balance zu sagen, wo macht es Sinn, das Geld in Klimaschutz auszugeben und wo macht es Sinn, das Geld zu verwenden, um Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen. Ich gebe dir ein Beispiel. Bangladesch hat sich in den letzten 50 Jahren irrsinnig entwickelt. Also das ist fast hier nicht bekannt, aber die haben Armutsquoten, die hatten vor 50 Jahren Armutsquoten von 40-45%, die haben heute Armutsquoten von 15%. Mhm. Also das ist unfassbare Leistung. Mhm. Ich höre nochmal. Ja.
Komm gleich in Itzehoe an.
Ja, in Itzehoe, Wahnsinn.
Kannst ruhig weitersprechen.
Ich renne gut, okay. So, und Bangladesch hatte vor 50 Jahren, weil Bangladesch ja in diesem Golf von Bengalen liegt, viel von Hurricanes und Hochwassern getroffen wird, die hatten vor 50 Jahren Todesraten von Naturkatastrophen, Zehntausende pro Jahr. Inzwischen haben die wahnsinnig viel in Hochwasserschutz investiert, Dammbau, Deichbau, in Frühwarnsysteme. Und mittlerweile haben die Todesraten durch Umweltkatastrophen von gerade mal 10 bis 20 Leuten pro Jahr. Das heißt also, die haben wahnsinnig viel an Anpassungen investiert und haben sich dadurch an diese Verhältnisse angepasst. Und das ist eben auch...
Was natürlich nicht für die ganze Welt komplett passieren
natürlich,
oder funktionieren kann, weil ganze Gebiete irgendwann einfach gar nicht mehr
absolut,
bewohnbar sein können.
Aber das ist Anpassung ist einfach eine sehr, sehr effiziente Art, sich mit den Problemen zu beschäftigen. Meiner Meinung nach wird da zu wenig noch Wert drauf gelegt. Mhm. Und weil es bringt ja nichts, jeden Cent, den wir haben, in Klimaschutz zu stecken, wenn durch Anpassung vielleicht das Problem wesentlich effizienter irgendwie gelöst wäre.
Man kann natürlich sich nicht unendlich anpassen. Wahrscheinlich ist genau in der Mitte halt die Wahrheit,
dass beides nicht, aber gleichzeitig das müssen wir immer
passieren muss. Ich denke mir, dass in der Stadt immer warum, also es klingt so banal, aber warum ist nicht schon die ganze Stadt von oben entweder begrünt auf den Dächern oder warum haben wir da keine Solaranlagen? Also wenn mein Haus, in dem ich wohne, meins wäre, ich würde so sofort da oben eine Solar.
Ich meine, in Deutschland sind wir auch weit dran. Also ich meine, man muss auch unterscheiden zwischen Umweltschutz und Klimaschutz. Ja. Versuche ich auch im Buch so ein bisschen zu zeigen. Umweltschutz ist in Deutschland und in Westeuropa eine unfassbare Erfolgsgeschichte. Ich bin 54, als ich noch ein Kind war, warst du lebensmüde, wenn du im Rhein schwimmen wolltest, weil der war so vergiftet, da war kein Fisch mehr drin. Mhm. Also auch die Wälder waren komplett durch Schwefeldioxid, durch die Kohlekraftwerke, komplett am Ende. Und da hat sich in den letzten 50 Jahren wahnsinnig viel getan. Wenn du siehst, die Flüsse und die Luftqualität ist so immens verbessert. Riesenerfolgsgeschichte. Mhm. Beim Klimaschutz hast du das Problem. Also Umweltschutz ist sehr einfach, weil du sagst, du hast einen Fluss. Du hast da irgendwie eine große Chemiefabrik. Und dann machst du eine Auflage gegen die Chemiefabrik oder baust eine Kläranlage. Und dann ist der Fluss sauber. Mhm. Das ist, ich sage jetzt mal, relativ einfach. Beim Klimaschutz hast du das Problem, dass du ein Gas hast, CO2, das du entweder global lösen kannst oder gar nicht. Das heißt also, wenn wir reduzieren und in anderen Ländern, die Emissionen hochfahren, ist es für den Klimaschutz schwer, da eine Lösung zu finden. Mhm. Und deswegen ist der Klimaschutz wesentlich schwerer als der Umweltschutz. Und deswegen muss man da auch sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass China 300 Kohlekraftwerke im Jahr baut. Mhm. Das hilft ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, zu sagen.
Das ist auf jeden Fall sehr ernüchternd, weil man das Gefühl hat, also du sagst ja, wir haben hier eine Erfolgsgeschichte, aber man hat trotzdem das Gefühl, wenn man rauszoomt, genau wie ich meinte, man braucht nur mal bei den Nachbarn vorbeischauen in Europa, ohne dass das jetzt so abschätzig klingt, wir machen das hier viel besser, aber dass man dann schon merkt, es bringt natürlich nicht so viel, wenn ich zu Hause den Müll trenne, aber mein Nachbar schmeißt jeden Tag auf die Straße, das ändert dann nicht so viel. Natürlich. Aber das ist jetzt, finde ich, dieses Gespräch, was wir bis hierhin geführt haben, ganz gutes Beispiel für dich als Person und diese alter Egos, die ich vorhin angesprochen habe. Weil das hat jetzt gar nicht so viel mit Kabarett zu tun, sondern das ist eher so deine wissenschaftliche Physikerseite. Ja. Aber du hast auch noch die andere Seite natürlich. Die also Seite, mit der du heute in Sylt auftreten bist. Nur um dich auch für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen oder jetzt gerade neu kennenlernen oder nur dein Buch kennen oder wie auch immer. Du hast nämlich auch geschrieben, oder gesagt in einem Interview über das Buch, ich weiß nicht mehr so genau, dass man gar nicht mehr weiß, gerade wie man eigentlich Witze machen soll oder dass man Sachen gar nicht mehr zuspitzen kann als Kabarettist, weil es teilweise schon von Natur aus so gegeben ist, gerade dass sich alles so zuspitzt.
Ja, ja.
Dass es fast schon Realsatire ist manchmal, auf eine natürlich sehr traurige Art. Und dass du deswegen ein ernstes Buch geschrieben hast. Wie ist denn das in diesen Zeiten jetzt gerade, in diesen Zeiten, das klingt immer so, in diesen Zeiten Comedy zu machen? Ist es dann, spielt dir das nicht vielleicht sogar auch ein bisschen in die Karten, weil das denke ich mir manchmal bei anderen Comedians und bekomme das auch häufig mit, so aus meiner Branche, aus der Fernsehbranche auch, wenn das Kollegen, man merkt schon, es ist immer mehr ein Thema, alles wird politischer, wir haben immer mehr die Krisen, die reichen sich gegenseitig die Hände und man hat nicht das Gefühl, dass es irgendwann aufhört, eher im Gegenteil. Es verdoppelt sich gegenseitig und es gab ja ganz andere Zeiten auch im deutschen Fernsehen, wo es vielleicht auch viel einfacher war, eine Late-Night-Show zu machen, die komplett unpolitisch war. Ich würde sagen, dass es heute als Comedian da sagt, ich habe keinen Bock auf diese politischen Themen und ich will mich da raushalten, ich will damit nichts zu tun haben mit Twitter und sonst was. Ich würde fast sagen, das ist gar nicht möglich heute mehr. Also sowas, auch wenn man so in so eine Richtung guckt wie so Stefan Raab oder so, heute nochmal 1:1, schwierig eigentlich. Ja. Wie würdest du sagen, das spielt dir in die Karten, dass du da relativ früh diesen Weg gegangen bist, aus der Physik raus ins Kabarett?
Also es ist natürlich so, dass das Leben, glaube ich, wesentlich politischer geworden ist oder gesellschaftspolitischer geworden ist. Also ich kann mich erinnern, als ich mein allererstes Programm hieß Physik ist sexy. Mhm. Und da habe ich einfach nur lustige Sachen erklärt. Also ich habe zum Beispiel als Schlussnummer die Ejakulationsgeschwindigkeit mit Hilfe der Newtonschen Bewegungsgesetze ausgerechnet. Das ist ein Riesenbrüller, kann man auf YouTube sehen. Da hatte ich noch so richtig lange Haare. Das war natürlich wahnsinnig lustig, vollkommen unpolitisch. Und ja, die Leute haben es einfach abgefeiert. Wenn ich mir das Programm heute angucke, sage ich immer noch wahnsinnig lustig. Und jetzt mache ich halt andere Sachen. Das hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Alter zu tun, dass man natürlich sagt, die Naturwissenschaft oder die Wissenschaft selber ist natürlich auch in vielerlei Hinsicht irgendwie wieder so in den Fokus gerückt. Klimawandel ist ein wissenschaftliches Thema. Corona ist ein wissenschaftliches Thema. Gendern. Ist das Geschlecht soziales Konstrukt oder ist es biologisch bedingt? Was sind die Unterschiede? Ist im Grunde genommen eigentlich auch ein wissenschaftliches Thema, naturwissenschaftliches Thema. Und das macht mir eigentlich auch Spaß. Insofern spielt es mir auch so ein bisschen in die Karten, dass ich sage, ich gehe es von dieser wissenschaftlichen Sicht aus und mache trotzdem Programme, die eigentlich politisch sind, aber ich bleibe trotzdem in dieser Rolle des Naturwissenschaftlers, der natürlich auch viele Dinge dann erklärt und auch lustig erklärt. Mhm. Also das ist überhaupt kein Thema. Also die Programme, die ich mache, sind, die Leute können wirklich viel lachen, aber trotzdem nehmen sie auch ein bisschen was mit und haben einen Aha-Effekt. Aber du hast vollkommen recht, dadurch, dass die Themen teilweise so, ja, so politisch korrekt teilweise werden, ist es natürlich immer eine Gratwanderung, dass man dann irgendwie so, ach, der alte weiße Mann macht jetzt einen Gag über, was weiß ich, Gendern oder so, mache ich nicht. Aber trotzdem nehme ich das Thema auf und versuche zu erklären, was ist denn eigentlich biologisch, was ist gesellschaftlich und welche Missverständnisse bestehen darin.
Was ich auch spannend finde bei dir, ist, dass du den Weg andersrum gegangen bist. Also ich glaube, wenn jemand sagt, ich studiere Physik und ich ziehe das hier richtig durch und ich bin ausgebildeter Physiker, danach noch zu sagen, ich mache Comedy, ist schon ein schräger Weg, kann man schon sagen. Also du hast auch selber irgendwann mal über deine Biografie gesagt, deine Karriere, dass sie kurvig und unberechenbar ist. Und das finde ich irgendwie eine ganz schöne Geschichte. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen, wie sich das so, wie sich dein Weg so ergeben hat. Und dann zwischendrin war es nämlich auch noch Unternehmensberater.
Dunkle Seite der Macht.
Ja, wirklich. Und dann bist du hier auf diesem DB-Sessel gelandet.
Ja, also ich habe ich habe Physik studiert, weil ich gedacht habe, also das ist mir immer leicht gefallen. Ich fand es nach wie vor auch ein tolles Studium, weil man halt irgendwie wirklich so sehr allgemein lernt, so ein bisschen wie die Welt funktioniert. Dann habe ich aber relativ schnell in meiner Diplomarbeit gemerkt, da war es wirklich so, wirklich der Klassiker, im dunklen Kellerlabor gesessen, da bei Laserlicht irgendwelche Kristallsysteme untersucht, über die weltweit gerade mal 20, 30 Leute Bescheid wussten. Zum Schluss kam irgendwie raus, dass nichts rauskam. So funktioniert Forschung halt oftmals. Und da habe ich gemerkt, nee, das ist eigentlich nicht so meine Welt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss da raus. Ich will dann in die freie Wirtschaft. Dann kam diese Unternehmensberatung an. Habe ich sehr viel so IT-Sachen gemacht, habe halt Computer programmiert, weil ich mache dann im Programm auch oft den Gag, als Physiker, als Unternehmensberater, verstehst du als Physiker genauso wenig wie ein BWLer auch, dafür in der Hälfte der Zeit. Und Physiker werden tatsächlich sehr gerne in diesen Beratungsunternehmen genommen, weil sie hart arbeiten können, weil sie programmieren können, weil sie strukturiert denken können. Dann habe ich das 3 Jahre gemacht, das hat mir dann aber auch nicht gefallen und dann habe ich da gekündigt.
Und du hast, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, in deinem PowerPoint-Präsentation entdeckt, dass du ein kabarettistisches Talent hast. Und das finde ich irgendwie, da musste ich dran denken, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so dein soziales Medium. Auf TikTok ist es tatsächlich ein Riesending. Das ist ja eigentlich ein Comedy-Medium.
Ja, ja.
Mittlerweile gibt es natürlich auch ernste Inhalte und so und auch ganz viel Quatsch eh. Aber da gibt es so eine Reihe, also wie so ein Format, was Leute dann quasi für sich adaptieren, wie sie sich so mit dem Laptop hinstellen und so eine PowerPoint-Präsentation machen, die aber total gaggig ist. Also zum Beispiel habe ich letztens eine gesehen, wo eine Frau so super nüchtern eine Strichliste gemacht hat, wie häufig sie in welchem Quartal geweint hat und aus welchen Gründen. Ja. Und dann hat sie das quasi Quartal für Quartal verglichen und so weiter. Ja. Deswegen fand ich das witzig, als ich das bei dir gelesen habe mit den PowerPoint-Präsentationen, weil ich glaube, it's a thing.
Ich glaube, genau. Vielleicht sollte ich bei TikTok einsteigen.
Vielleicht,
das ist, ja,
wieso denn nicht?
Nein, aber das Absurde ist ja, dass du da, ich war damals Ende 20 Unternehmensberater. Dann waren Leute vor mir gesessen, die waren seit 30 Jahren im Job. Mhm. Und du musstest da präsentieren, musstest da in der großen Checker. Und das war irgendwie, das hatte ich damals, das war eine absurde Situation. Und dann habe ich versucht, diesen Widerspruch, dass da so ein junger Spund älteren Leuten erklärt, wie der Laden zu laufen hat.
Hast also quasi mit offenen Karten gespielt.
Ich konnte nicht anders, als das irgendwie dann satirisch zu kommentieren, weil ich mich da auch unwohl gefühlt habe, weil das irgendwie so eine Ernsthaftigkeit hat, die es eigentlich gar nicht haben kann. Und das kam natürlich damals überhaupt nicht an. Das ist,
gar
weil,
nicht.
Na, natürlich nicht, okay. Weil die haben natürlich was Seriöses Ringe, erwartet. Dass sie sich dann und immer dann auf haben
deine PowerPoint-Präsentation gefreut. Vince erzählt uns heute wieder was über die neuesten Zahlen.
Weil die haben natürlich auch gewusst, dass ich mich da selber auch nicht ganz ernst nehme.
Okay.
Und dann wollen die keinen Stundensatz von, keine Ahnung, ein paar hundert Euro bezahlen für einen, der seinen Job nicht ernst nimmt.
Ja, ja.
Also das war natürlich irgendwie so. Und lustigerweise, nachdem ich dann gekündigt habe, und nicht so richtig wusste, was ich mache, hat meine damalige Freundin zu mir gesagt, ja, aber du ziehst doch irgendwie alles immer so durch den Kakao. Du hast doch von vielen Themen, siehst du das immer so aus einer anderen Perspektive und es ist wahnsinnig lustig, wie du Sachen erklärst und wie du so einen Blick auf die Welt hast. Geh doch auf die Bühne. Und ich war zu diesem Zeitpunkt...
Krass, dass dir das sogar so empfohlen wurde.
Ja, ja.
Das ist ja jetzt auch nichts, wo man sozusagen...
Ich wäre da nie,
so,
ich wär da nie selber
drauf gekommen. Oder bla bla bla. Nee, nee. Also als wäre das so eine ganz logische Option. Bühne, easy. Ja.
Genau, ja, ja. Und es war damals halt diese Zeit, da kam Michael Mittermeier hoch, das war der Quatsch-Comedy-Club mit Thomas Hermanns auf ProSieben. Damals war so ein Riesen-Comedy-Boom. Mhm. Das waren so 1998, 2000er Jahre.
Mhm.
Das heißt... Da gab es zum ersten Mal neben dem klassischen politischen Kabarett Leute, die auf der Bühne wirklich lustig waren.
Mhm.
Und das fand ich super. Und da habe ich gedacht, ich versuche das einfach. Ich war damals so verzweifelt mit meinem Job und mit meiner Perspektive, dass ich gesagt habe, aus einem Leidensdruck versuche ich es halt. Und dann
was macht man dann? Also heutzutage wird man wahrscheinlich...
Ja.
Twittern oder so.
Ja, ja, genau.
Da,
ja.
Wie fängt man da an? Geht erstmal
ich habe halt noch die Ochsentour
meldet
gemacht.
Sich an
genau. Also damals, dadurch, dass diese Comedy-Szene hochkam, gab es ganz viele Mixed-Shows. Mhm. Also zum ersten Mal so wie das in Amerika immer noch ist. Das heißt, du konntest, wenn du 10 Minuten Material hattest oder Viertelstunde Material, konntest du irgendwo in Köln oder in Frankfurt oder in Hamburg in eine Mixed-Show gehen für kleines Geld oder gar nichts oder nur ein Abendessen und konntest dann Material ausprobieren.
Mhm.
Und so hat es angefangen.
Und hast du dann einfach, also ich find das irgendwie gerade auch in dieser Zeit damals schon eine absurde Vorstellung, einfach mal überlegt, ich schreibe mal was Witziges, weil
genau.
Es ist ja schon ein krasses Handwerk für sich. Also wahrscheinlich
ja, ja.
Wirst du heute ganz anders schreiben als
total.
Damals, weil man ja auch gar nicht weiß, wie fängt man an, wie schreibt man überhaupt einen guten Gag so richtig, dass der handwerklich Sinn macht und so, dass der auf der Bühne auch funktioniert.
Ja.
Einfach irgendwie losgelegt.
Also genau, ich habe mich dann, als ich angefangen habe, mich lange mit Michael Mittermeier, der damals schon wirklich ein Star war, habe ich mich unterhalten, habe den angerufen. Damals stand da wirklich noch ein Telefonbuch.
Ach, das hast du wirklich einfach so
gemacht? Ja, genau.
Absurd, kann man sich heute gar nicht
vorstellen. Ja, ja, genau.
Dann hast du ihn angerufen
Habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du, wie macht man das? Und dann hat er gemeint...
Dann hat er sich das auch angehört?
Ja, ja. Und dann wir haben immer noch Kontakt, also immer wieder, mal wieder.
Ja, ja.
Und dann hat er gesagt, du, da gibt es irgendwie kein Rezept für. Mhm. Schreib einfach, geh auf die Bühne, dann wird dir das Publikum schon zeigen, ob es lustig ist oder nicht, indem sie lachen oder nicht. Das ist Learning by Doing. Und es war natürlich, am Anfang gehst du mit einem enormen Selbstbewusstsein, einer Selbstüberschätzung rein. Klar, das brauchst du auch, weil du bist am Anfang ja nicht gut. Du hast ein paar gute Gags, aber 80% der Sachen, die du machst, sind halt aus Mangel der Erfahrung noch nicht so gut. Du hast schon einen ganz schönen Ausschuss dadurch. Aber du machst einfach. Mhm. Und so hat sich das entwickelt. Also richtig die Ochsentour. Ich habe wirklich jahrelang irgendwie in kleinen Clubs immer wieder auf die Bühne. Mal lief's gut, mal lief's nicht so gut. Aber ich habe sofort gemerkt, das ist das, was ich eigentlich gut kann und was mir Spaß macht. Selbst wenn ich von der Bühne runtergegangen bin und wirklich überhaupt keinen guten Auftritt hatte und die Leute waren nicht begeistert, selbst dann wusste ich, ich habe schon eine Idee, wie ich es besser machen könnte. Und ich habe das hat mir Spaß gemacht. Ja. Und ich wusste, das ist eine Perspektive.
Und hast du da das auch schon gemacht, dass du dann gesagt hast, okay, ich verbinde das mit diesem Physikthema und mit der Wissenschaft, oder war das so eine Reise dahin?
Es war lustig, es war eine Reise. Ich war am Anfang, wollte ich gar nichts mehr mit Physik und mit meinem früheren Leben zu tun haben. Ja. Ich habe dann wirklich über alles mögliche Gags gemacht, über Supermarktkassen, über also so diese klassischen Comedy-Themen. Ja. Und dann lief das 2-3 Jahre so, weil ich halt fleißig war und ich hatte dann wirklich viele Auftritte. Und habe dann irgendwie gemerkt, boah, mir wächst das Ganze organisatorisch über den Kopf. Mhm. Ich brauche jemanden, der mich da betreut, der mich da managt, der meine Termine koordiniert. Und damals bin ich auch mit Eckhard von Hirschhausen zusammengekommen. Und der hat ja auch in der Zeit so angefangen. Und der hat mir erzählt, ich habe da jemand in Frankfurt, die machen meine Termine jetzt. Und du wohnst doch in Frankfurt, ruf die doch mal an, die Susanne. Dann habe ich die angerufen und dann kam sie ins Programm, hat sich das mal angeguckt und sagte zu mir, also Vince, pass auf, das Programm ist scheiße, aber du bist ein guter Typ, du hast doch Physik studiert. Wenn du ein Programm über das Thema Physik und Wissenschaft machst, dann würde ich dich nehmen. Das könnte funktionieren. Mhm. Weil sie damals schon den Eckhardt, der das Medizinthema praktisch bespielt hat.
Ja, sie hat wahrscheinlich auch bei dir erkannt, dass du halt nicht so ganz Star warst.
Genau, genau. Ich war noch nicht so richtig am Ende. Das war noch alles so unausgegoren. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe überlegt und habe ich gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee. Und habe dann wirklich ein Programm zusammengeschrieben, habe dann irgendwie ein Vierteljahr später wieder angerufen. Ich glaube, damit hat sie gar nicht gerechnet. Und hat dann gesagt, Susanne, ich habe jetzt ein Programm über Physik.
Ach, geil.
Und das war Physik ist sexy.
Ja, ja.
Und da hat sie mich genommen und das war dann zum ersten Mal, wo die Leute auf einmal gemerkt haben, wow, der macht was komplett anderes. Der ist interessant.
Mhm. Und ist das jetzt eigentlich so, also durch diese Klimabewegung, durch auch Fridays for Future und so, würdest du sagen, dass dadurch mehr auch auf die Wissenschaft wieder gehört wird? Also dass es dadurch wieder mehr so ein bisschen on vogue geworden ist?
Es ist beides. Es ist natürlich auf der einen Seite durch diese Bewegungen und auch durch Corona, ich sag's auch im Programm, auf der einen Seite reden viele Leute über Wissenschaft, beschäftigen sich mit diesen Themen. Mhm. Auf der anderen Seite entsteht dadurch, dass es halt so oftmals auch mit einem missionarischen Eifer durchgedrückt wird, gehen viele in die Ablehnung. Mhm. Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben und habe versucht, möglichst unideologisch zu sein, möglichst den Leuten eben nicht zu sagen, ihr müsst das so machen und müsst es so machen und wenn ihr das nicht tut, dann geht ihr unter und so weiter. Also das ist vollkommen legitim, diese Appelle zu machen, aber ich denke mir halt, dass viele Leute dann auch in die Ablehnung gehen. Und wir sehen das ja bei Corona zum Beispiel. Viele gehen dann in die Verschwörungstheorien und sagen, ich will nicht, dass mir der Lauterbach sagt, was ich tun soll. Und deswegen lehne ich die Wissenschaft ab. Mhm. Und das ist ein schmaler Grat.
Ja, ja, klar.
Und meine These ist eben, die Wissenschaft selbst ist erstmal vollkommen wertfrei. Die Wissenschaft sagt eigentlich nicht, was man tun soll, sondern die Wissenschaft erklärt, wie Zusammenhänge funktionieren. Mhm. Und die Maßnahmen beim Klimawandel, bei Corona, das ist oftmals, das hat natürlich eine wissenschaftliche Basis, aber es sind oft viele andere Themen mit drin. Also das ist natürlich ein politisches, gesellschaftliches Thema, wo eine Gesellschaft auch alleine die Frage, Kernenergie ja oder nein, kann ein Wissenschaftler nicht beantworten. Ein Wissenschaftler kann nur sagen, da wird so viel Energie frei, diese Problematik ist so und so gefährlich oder so ungefährlich. Aber als Gesellschaft muss man eigentlich entscheiden, will man das oder will man das nicht. Und das versuche ich zu trennen. Und dann merke ich einfach auch, dass die Leute wieder offener werden und sagen, wow, das ist ja interessant. Also diese Trennung zwischen Fakten und Forderungen, die versuche ich immer wieder klarer zu machen.
Dafür gibt es ja auch Aktivisten und Menschen in der Politik und Wissenschaftler, dass alle quasi Positionen vertreten sind. Also muss ja auch nicht alles in einer Person zusammenkommen. War das eigentlich für dich dann so, nochmal zu deinem Lebenslauf und diesem Zusammenhang mit dem, was du jetzt machst quasi, dass du das vorher versucht hast, den Drang vielleicht auch Kunst zu machen, auf die Bühne zu gehen, das zu unterdrücken? Oder kam das dann wirklich in dem Moment aus dem Nichts, in Anführungszeichen, wo es das erste Mal von einer anderen Person dir gegenüber, von deiner Ex-Freundin damals laut ausgesprochen wurde? Weil das hört man ja auch häufig, dass dann Menschen, dass die Eltern dann sagen, nee, mach mal lieber nicht, mach was Vernünftiges. Ja. Und da ist ja Physik eigentlich das beste Beispiel. Also vernünftiger geht's ja kaum.
Also ich hatte nach wie vor, also ich bin sehr froh, dass ich Physik studiert habe und ich war natürlich meinen Eltern auch zu großem Dank verpflichtet, weil sie haben, ich meine, ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, meine Eltern hatten nie viel Geld und meine Eltern haben wirklich jeden Cent zusammengekratzt, damit der Bub studieren konnte. Und deswegen habe ich auch so eine Verpflichtung gefühlt, ihnen das irgendwie nicht nur monetär, sondern auch so durch das, was ich tue, zurückzuzahlen. Und deswegen habe ich mich am Anfang schon, kam ich nie auf den Gedanken, da dann auf die Bühne zu gehen. Und erst als der Leidensdruck sehr groß war, habe ich gesagt, okay, ich muss das machen. Und für meine Eltern war das im ersten Moment natürlich eine Riesenenttäuschung. Mhm. Also die haben da wirklich den Bubs Studium finanziert und jetzt geht er auf die Bühne und macht Witze. So.
Über Ejakulation.
Genau. So. Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich dann irgendwann mal dieses Wissenschaftsthema erkannt habe und jetzt natürlich immer noch Comedy mache oder Unterhaltung mache, aber trotzdem das, was ich studiert habe, eben auch in die Programme bringe. Und meine Eltern sind mittlerweile total stolz, weil sie halt sehen, das funktioniert. Gemacht, der Bub kann von seinem Job leben, was ja den Eltern auch wichtig ist. Und das Studium war nicht umsonst. Und deswegen sind mittlerweile alle beteiligten Personen da sehr happy drüber.
Das finde ich aber auch nach außen hin nochmal ganz schön zu sagen für andere, die vielleicht denen es vielleicht ähnlich geht wie dir, dass man so zwei verschiedene Interessensfelder hat, wo man denkt, naja, das passt nicht zusammen, aber ich möchte das eine trotzdem weitermachen, dass es immer auch was Neues geben kann. Also das war ja bei dir damals auch die Erkenntnis, dass eine Person zu dir gesagt hat, hey, nee, genau diese Einzigartigkeit in dieser Kombination bei dir, genau das macht Sinn und genau das trifft vielleicht irgendwo den Punkt, auch nach außen hin irgendwie nochmal zu vermitteln, wenn ihr Kunst machen wollt oder Comedy machen wollt oder was auch immer, genau das kann der richtige Weg sein. Also, weil es gibt ja in der Kunst nicht den richtigen Weg.
Genau. Nee, das gibt es nicht. Also, es gibt von Steve Jobs, der noch gelebt hat natürlich, hat er irgendwie, ich glaube, vor Stanford-Absolventen hat er dann eine Rede gehalten. Das ist ja in Amerika immer Tradition, dass irgendjemand Berühmtes auf die Bühne geht und denen so ein bisschen eine Lebensweisheit mit auf den Weg geht. Und seine Rede hieß Connecting the Dots, weil er gesagt hat, ihr habt ein paar Punkte in eurem Leben, ihr könnt das und das und das. Und wenn ihr es hinkriegt, diese Sachen, die ihr könnt oder die euch Spaß machen, die miteinander zu verbinden, dann entsteht teilweise was komplett Neues. Und dann seid ihr original. Und bei mir trifft es total zu. Mir macht es Spaß, Leute zum Lachen zu bringen, zu inspirieren, aber mir macht gleichzeitig auch die Physik, die Naturwissenschaft Spaß. Und diese Verbindung, die habe ich irgendwie geschafft für mich. Und ich glaube, ich bin ja ganz sicher, dass jeder, auch wenn er denkt, ich kann eigentlich nichts, dass jeder ein paar Punkte hat, wo er sagt, das macht mir Spaß, da habe ich eine Leidenschaft für. Das kann ich gut, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Sachen miteinander zu verbinden. Und dann entsteht was wirklich interessant ist.
Das finde ich ein sehr schönes Fazit zum Schluss. Eher quasi eine private Lebensweisheit vielleicht. Und vielleicht, um nochmal ins weniger Private zu gehen, zum Abschluss auch passend zu deinem Buch. Gibt es etwas, was du Leuten mit auf den Weg geben würdest, die sagen, der Leidensdruck ist gerade so hoch, ich auch wenn ich das Gespräch jetzt nochmal anhöre, ich möchte irgendwas verändern, ich möchte irgendwas dazu beitragen, dass dieser ganze Druck, der auf der Welt gerade lastet, dass ich etwas zur Verbesserung der Weltsituation quasi beitragen kann, auch was den Klimawandel betrifft. Oh. Was wären dann so drei Tipps, die du geben
würdest? Das ist jetzt schwierig. Also zum ersten Mal, gebt keine Verantwortung ab. Also wir sagen ja jetzt irgendwie, wir Deutschen sind da vielleicht, ich habe ein Jahr in Amerika gelebt und das ist natürlich ein hartes Leben, weil man in New York gerade, weil da jeder um sein Überleben kämpft, weil das so eine teure Stadt ist, aber in Amerika dadurch, dass es irgendwie keine Sozialsysteme gibt, dass die Politik auch irgendwo weit irgendwo in Washington sitzt, versuchen sich die Leute irgendwie selber zurechtzukommen, die Leute wälzen ihre Probleme nicht auf irgendwelche anderen Sachen ab. Da ist viel mehr Eigenverantwortung da. Und das würde ich mir in Deutschland auch ein bisschen mehr wünschen, dass man eben nicht immer nur sagt, die Politik muss jetzt das tun, der muss jetzt das tun, sondern fragt euch, was kann ich selber dafür machen, ohne dass jetzt irgendwie jemand...
Ja, den Fahrschein, den hast du an, richtig? Ja, jetzt werden wir zum Abschluss des Gesprächs auch mal kontrolliert. Ach, du hast ihn sogar da liegen.
Ja, ich habe ihn da. Gut, danke schön.
Dankeschön. Ja. Keine Verantwortung abgeben.
Genau. Zu sagen, bevor ich jetzt von der Politik was fordere oder von dem was fordere, der muss das jetzt erledigen, der muss das jetzt machen oder die müssen jetzt dafür verantworten, sagen, okay, was kann ich machen? Also sich die Eigenverantwortung wieder zurückzuholen und zu sagen, das, was ich kontrollieren kann, das kann ich kontrollieren. Und vor allem, es gibt, glaube ich, bei den anonymen Alkoholikern so ein schöner Spruch, Gott gebe mir die Weisheit, das zu verändern, was ich verändern kann. Und die Gelassenheit, das zu lassen, was ich nicht verändern kann. Und das eine vom anderen zu unterscheiden. Also, und das ist vielleicht ein guter Lebenstipp.
Vielen Dank, Vince Ebert. Dann wünsche ich dir eine gute Zeit in Sylt. Ja. Einen Tag hast du ja zumindest.
Auf Sylt heißt es.
Auf Sylt. Du musst auf Sylt sagen. Obendrauf auf Sylt.
Wenn du auf Sylt in Sylt sagst, dann kommt sofort ein Insulaner und
sagt... Dann bin ich direkt nicht mehr auf Sylt. Vielen Dank, Vince.
Gerne.
Ich hoffe sehr, diese Folge mit Vince Ebert hat euch gefallen und Spaß gemacht. Dann könnt ihr diesen Podcast sehr gerne unterstützen, indem ihr ihn teilt auf Social Media oder mit euren Freunden und Freundinnen. Ihr könnt ihn auch sehr gerne liken und bewerten. Darüber würden wir uns sehr freuen. Die nächste Folge von Unterwegs mit, die kommt in 14 Tagen.